Deutschlandfunk, Medias Res.
Sogenannte soziale Medien, Medien wie Facebook, Twitter oder YouTube. In China, im Land selbst, sind sie seit Jahren gesperrt, können nicht mehr oder konnten niemals von den Menschen dort genutzt werden zum Teil. Was aber nicht bedeutet, dass sie keine Rolle spielen für die politische Führung in Peking, denn große chinesische staatliche Medien, die sind durchaus vertreten auf diesen Plattformen mit einem oder gleich mehreren Profilen. Und ihre Auftritte, die bauen diese Medien derzeit kräftig aus. Beobachtet hat das Mareike Ohlberg vom Mercator-Institut für China-Studien in Berlin. Sie habe ich kurz vor der Sendung gefragt, wie eng die von ihr untersuchten Medien, Medien wie Xinhua oder Voice of China, mit dem Staat verbunden sind.
Also die zentralen Parteimedien, letztlich sind das Medien, die gehören in der Regel der Partei, die haben insofern, sind nicht journalistisch tätig, wie es bei uns ist, das ist auch ein Teil dessen, aber die sind sehr stark, unterliegen sie der Kontrolle von Anweisungen durch die Partei, entweder über die Propagandaabteilung oder über andere Kanäle. Das heißt, gerade auch bei diesen großen Medien, die in ausländischen Sprachen, auf Englisch, auf Deutsch, auf Französisch, ihre Inhalte darstellen. Das ist so gewollt. Also wir haben da nicht wahnsinnig viel Eigeninitiative.
Sie sagen, es sind keine ausdrücklich journalistischen Seiten, aber sie verbreiten journalistische Inhalte.
Teilweise ist es journalistischer Inhalt, teilweise ist es so Fluff, also niedliche Panda-Videos und teilweise aber auch wirklich politische Inhalte, die ganz klar den Standpunkt der Partei transportieren sollen.
Und Sie haben jetzt beobachtet, dass dort kräftig ausgebaut wird. Diese Inhalte sollen viele Menschen erreichen. Wen genau? An wen richten sich diese Medien?
Also seit 2009 wird das ausgebaut. Kurz nachdem die Medien selber, die sozialen Medien in China geblockt wurden, hat man angefangen, da eine Präsenz aufzubauen. Ursprünglich war ein starker Fokus auf englischsprachige Inhalte und auf chinesischsprachige Inhalte. Inzwischen gibt es ganz viele Unteraccounts, wo in diversen Sprachen auch Inhalte angeboten werden. Auf Deutsch, auf Italienisch, auf Spanisch, auf Französisch, auf Rumänisch, auf Türkisch, Arabisch, Russisch ist alles dabei inzwischen. Also ein sehr, sehr breites Publikum.
Und da sind auch die Botschafter Chinas in den jeweiligen Ländern unterwegs?
Genau, wir haben jetzt gerade in den letzten Monaten einen Trend gesehen, dass immer mehr Botschafter, chinesische Botschafter, sich jetzt auch einen Twitter-Account zulegen. Es gab ein paar Vorreiter da, den ehemaligen Botschafter, ich glaube in Pakistan war, der inzwischen jetzt befördert wurde, der ist schon länger auf Twitter zum Beispiel tätig und jetzt sehen wir immer mehr Botschafter, die das nachahmen. Also der Botschafter in Großbritannien, in den USA, in Österreich sind jetzt auch dazu gekommen. Das chinesische Außenministerium hat jetzt auch einen Twitter-Account, wo sie, das ist relativ interessant, vom Stil her ahmen die Donald Trump ein bisschen nach. Also von dem Stil scheint man zu denken, das ist eine gute Art zu kommunizieren. Also es ist nicht ganz ausgereift, aber man sieht gerade diesen Push, eine stärkere Präsenz in diesen Kanälen zu zeigen.
Sie sprachen eben von inhaltlich leichterer Kost, von Panda-Videos. Spielen denn auch härtere Themen wie die Unterdrückung der Uiguren, was in den vergangenen Wochen im Westen eine große Rolle gespielt hat, spielt das da auch eine Rolle?
Auf jeden Fall. Man versucht, diese Inhalte dort auch unterzubringen. Das tut man auf verschiedene Art und Weise. Teilweise sind es dann direkte Meinungsbeiträge oder direkte Nachrichten, harte Nachrichten, wo zum Beispiel dann Statements vom Außenministerium weitergeleitet werden. Und teilweise versucht man aber auch, durch weichere Inhalte zu versuchen, das Bild zu ändern, dass man zum Beispiel positive Inhalte dann unter dem Hashtag Xinjiang, die Region, wo es diese Camps, wo bis zu 1 Million Menschen oder möglicherweise mehr inhaftiert sind, zu dieser Region dann weichere Inhalte zu senden, dass dann zum Beispiel, wenn man das Hashtag Xinjiang nachguckt, dass man dann erstmal Bilder kriegt von Landschaften oder von Menschen, die da tanzen. Also man versucht es auf diverse Art und Weise da, die eigene Botschaft natürlich auch zu transportieren.
Wie erfolgreich ist diese Strategie? Sie haben bei Ihren Recherchen auch herausgefunden, zig Millionen Menschen folgen all diesen Accounts. Werden auch entsprechend viele Menschen erreicht?
Man muss natürlich schauen, also wenn man sieht, da hat jemand 80 Millionen Leute, die der Seite folgen, heißt es nicht, dass hinter jedem tatsächlich eine Person steht. Es kann natürlich sein, dass es künstlich hochgeschraubt wurde durch Klickfarmen oder durch Bot-Accounts. Das ist in dem Fall relativ wahrscheinlich. Wie das Ganze ankommt, dazu bräuchte man eine extra Studie, die das wirklich analysiert. Von den Reaktionen, die man kriegt, ist alles dabei. Man weiß nicht, wie viel davon echt ist, wie viel davon möglicherweise selber nochmal bezahlt von chinesischer Seite kommt. Grundsätzlich ist mein Standpunkt dazu, dass man es durchaus, man sollte nicht davon ausgehen, nur weil man selber der Meinung ist, das wäre alles Quatsch und jeder sieht doch sofort, dass das Unsinn ist. Da wäre ich vorsichtig. Also ich glaube, dass teilweise auch Botschaften gesendet werden, die potenziell gut ankommen, auch in Deutschland, auch in Europa. Wir sollten uns da nicht zurücklehnen und sagen, ach, das ist ja sowieso alles Quatsch und das hat überhaupt keinen, das kommt überhaupt nicht an.
Ein großes Thema im Westen ist der Umgang mit Desinformationen. Wird auch auf diesen Kanälen desinformiert und wie gehen die sozialen Netzwerke, Facebook, Google und Co. dann damit um?
Das gibt es, das sind in der Regel, also ich habe ein paar Beispiele gesehen. Es gibt zum Beispiel, es sind nicht direkt Fehlinformationen, aber es ist dann irreführend. Dass zum Beispiel bei den Hongkonger Protesten haben wir das gesehen, dass dann zum Beispiel die China Daily Nachrichten geschickt hat, wo es so aussah, als würden irgendwie 800.000 Leute für die Regierung demonstrieren, direkt nach einer großen Anti-Regierungsdemo. Also dass quasi das falsch dargestellt wird. Davon gibt es relativ viel. Es gibt vor allen Dingen auch Inhalte, wo zum Beispiel dann die Demonstranten in Hongkong als Kakerlaken auf offiziellen Kanälen dargestellt werden, also auf offiziellen parteistaatlichen Medienkanälen, was auch problematisch ist, einfach inhaltlich Leute zu dehumanisieren. Twitter selber hat reagiert und hat staatliche Kanäle, also staatliche Medien eingeschränkt, nicht bei dem, was sie posten können, sondern bei bezahlten Inhalten. Also man kann ja im Prinzip Twitter bezahlen, damit die Inhalte promotet werden. Und da hat Twitter dann gesagt, okay, wenn es jetzt Staatsmedien sind oder in dem Fall Parteistaatsmedien, dann machen wir das nicht mehr. Dann könnt ihr zwar weiterhin posten, aber wir nehmen kein Geld mehr an, um diese Inhalte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Es gibt außerdem ein paar Transparenzinitiativen, sowohl auf Twitter als auch auf Facebook, wo man dann im Archiv nachschauen kann, welche Inhalte wurden denn bezahlt. Also für diesen Inhalt wurde bezahlt, damit mehr Leute ihn sehen können. Und das ist im Prinzip nicht schlecht, könnte aber durchaus noch detaillierter sein.
Wie Chinas parteistaatliche Medien in westlichen sozialen Netzwerken auftreten, Mareike Ulberg vom Mercator-Institut für China-Studien in Berlin hat das untersucht.